SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend. Mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Künstlerhaus Edenkoben zum Gespräch über die SWR Bestenliste im Juni. Seit nunmehr 50 Jahren, ja, wir feiern in diesem Jahr ein rundes Jubiläum. Seit nunmehr 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem ganzen deutschsprachigen Raum jeden Monat 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und aus der Jury der SWR-Bestenliste sind heute zu Gast Nicola Steiner, langjährige Redakteurin beim Schweizer Rundfunk, zuständig für Literatur, jetzt Leiterin des Literaturhauses in Zürich. Auch dabei ist Jutta Persson. Sie ist verantwortlich für die Buchseiten im Philosophie-Magazin, freie Literaturkritikerin unter anderem für die Zeit. Christoph Schröder, ebenfalls freier Literaturkritiker für sehr viele Medien, unter anderem für den Deutschlandfunk. Aus den 4 Büchern, die wir Ihnen heute vorstellen werden, werden Antje Keil und Johannes Wördemann lesen. Schön, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 4 der SWR-Bestenliste im Juni. Die Weißen Nächte heißt das Prosadebüt der polnischen Autorin Ursula Honeck, das für den Surkamp Verlag von Renate Schmidt-Gall ins Deutsche übertragen wurde. Honeck ist vor allem für ihre Lyrik bekannt, für die sie auch zahlreiche Preise erhalten hat. Und auch die Weißen Nächte haben schon einiges an Ehre eingeheimst, wie man so schön sagt. Und zwar standen sie auf der Longlist zum International Booker Prize. Christoph Schröder, Schauplatz des Romans, der in abgeschlossenen Einzelgeschichten erzählt wird, ist ein Dorf am Fuße der Beskiden. Was ist das für eine Gegend und mit welchen Figuren haben wir es in Honecks Buch zu tun?
Ja, was ist das für eine Gegend? Ich war noch nicht dort, aber ich habe Andrzej Stasiuk gelesen und dessen Bücher, sein bekanntestes ist Die Welt hinter Dukla, spielen auch dort. Ursula Honeck ist dort auch geboren, das heißt, sie kennt sich dort aus. Ich habe mir Bilder natürlich im Internet angeguckt. Es ist eine sehr waldreiche Gegend, ein Gebirgszug im Südosten von Polen an der ukrainischen Grenze. Und es scheint mir fast, wenn ich jetzt dieses Buch auch gelesen habe, es scheint irgendwie so ein bisschen eine mystisch aufgeladene Gegend zu sein. Oder jedenfalls scheint es eine Gegend zu sein, eine Landschaft, die solche Geschichten, solche Erzählungen so ein bisschen provoziert, im positiven Sinne provoziert, Autorinnen und Autoren provoziert, darüber zu schreiben. Was sind das für Figuren? Wir sind in einem Dorf. Sie haben es gesagt, es ist eine Aneinanderreihung von Geschichten, die dann miteinander verquickt sind über die Figuren. Es ist ein wenig zeitlos. Man muss sich das alles ein bisschen zusammenreimen. Wann vor allen Dingen spielen diese Geschichten? Sie spielen wohl nach der Wendezeit, denn irgendwann gibt es eine Figur, die geht dann nach Deutschland zum Arbeiten. Und es ist ein Buch, in dem sehr viel gestorben wird. Aber es ist nicht unbedingt ein düsteres Buch. Das heißt, es sind Geschichten von Träumen, von Figuren, die sich woanders hinträumen, die vielleicht auch Ausbruchsfantasien hatten und dann in das Dorf zurückkehren, weil sie gescheitert sind. Es sind auch vergebliche Liebesgeschichten darin. Es sind Geschichten darin von, ja, ich würde sagen, depressiven Menschen. Eine Figur, die häufiger versucht, sich das Leben zu nehmen, es irgendwann dann auch schafft. Also es ist ein Dorf, in dem sehr, sehr viel passiert. Ich will nicht sagen, die ganze Welt passiert, aber es ist hauptsächlich ein Buch, in dem Menschen versuchen aufzubrechen, irgendwo hinzugehen, ihre Träume zu verwirklichen, aber dann an Grenzen stoßen. Und zugleich ist es, wie ich finde, eine, wenn ich das schon sagen darf, ganz große Entdeckung.
Um einen Eindruck von der Prosa von Ursula Honeck zu bekommen, liest nun Antje Keil aus den Weißen Nächten vor und das nur auch vorneweg. Diese einzelnen Geschichten haben einen Titel und das ist auch die Titelgeschichte, nämlich die Weißen Nächte. Bitte sehr.
Um 16 Uhr wurde es dunkel. Nicht jeder hätte das ausgehalten. Der gefrorene Schnee knirscht unter den Füßen und du siehst dich ständig um, wenn du dich traust. Wenn nicht, dann gehst du schneller, um das loszuwerden, was dir Schritt für Schritt folgt. Stell dir vor, du gehst die ersten Wochen im Dunkeln raus und stolperst jeden Moment. Da steht ein längst in die Erde gewachsener Stein heraus. Da ist ein kürzlich abgebrochener Ast noch nicht verfault. Oder, was am meisten nervt, ein Tourist hat eine Dose zerdrückt und mitten auf den Weg geschmissen. Und wenn es friert, dann haut es dich auf so einer Dose ordentlich hin. Anfangs gehst du blindlings. Sogar wenn die Sterne strahlen, sie geben keine Helligkeit. Genauso ist es mit dem Schnee. Eigentlich weißt du, dass die ganzen Felder weiß sind. Aber das Auge muss sich daran gewöhnen. Überall ist es schwarz. Und du suchst mit dem Blick das Haus der Nachbarn am Wald. Schlafen sie schon oder nicht? Waschen sie sich gerade? Oder ficken sie vielleicht? Wer hatte heute zuerst Lust? Du möchtest am liebsten reingehen und fragen, kann ich mal ihre Frau haben? Wollen wir für eine Weile tauschen? Sie können zu mir gehen, der Ofen ist geheizt. Sie bleiben 2 Wochen, dann sehen wir weiter. Wenn du so dastehst und weißt, dass gar nicht weit weg das Leben ist, kommt dir alles Mögliche in den Sinn. Aber dann beruhigst du dich, denn du erinnerst dich, dass du ja nicht hergekommen bist, um zu leben, sondern um zu sterben.
Antje Keil las aus dem Roman Die Weißen Nächte von Ursula Honeck, aus dem polnischen Übersetzer von Renate Schmidgall. Erschienen ist das Buch im Surkamp Verlag, Platz 4 der SWR-Bestenliste im Juni. Vielen Dank. Jutta Persson, wir haben es gerade eben gehört. Es sind 13 miteinander verknüpfte Geschichten, die diesen Roman ausmachen, die immer wieder von dem Tod handeln. Christoph Schröder hat das angedeutet. Dennoch wirkt dieser Text nicht düster. Liegt das vielleicht an den lichten Landschaftsbeschreibungen oder wie kommt das?
Ich denke, es liegt schon auch an den Landschaftsbeschreibungen, aber es gibt da so eine Art von Todesverliebtheit, die gleichzeitig auch, glaube ich, überwunden wird dadurch, dass die ganze Zeit drüber gesprochen wird. Also diese Leute reden eigentlich dauernd vom Tod, also vom Tod der anderen, von ihrem eigenen Tod, von den Toten, die um sie herum sitzen. Also es gibt da auch so eine starke, fast magische Ebene, also die Toten sind irgendwie immer anwesend, aber trotzdem verfällt man, glaube ich, nicht in Depressionen, wenn man das liest, weil es eben so eine Gegenbewegung im Erzählen gibt. Und das hat für mich auch den Reiz ausgemacht. Und es gibt eben auch immer so eine Art, so einen derben Humor dabei.
Haben wir gerade gehört.
Also der driftet manchmal auch schon ganz schön ins Brutale, muss man sagen. Also es bleibt nicht immer nur beim derben Humor. Das ist manchmal dann auch doch bedrückend, wenn es so sehr grobschlächtig wird. Nichtsdestotrotz, es ist, glaube ich, so ein Anerzählen gegen den Tod darin.
Also eine Art Geisterbeschwörung, glaube ich auch. Mhm. Also das haben Sie ja gerade auch schon gesagt. Nicola Steiner, wenn Lyrikerinnen und Lyriker ein Prosadebüt vorlegen, dann wird ja oft gefragt, wie poetisch ist dieser Stoff angelegt. Jetzt mal ganz konkret, in was für einer Sprache ist diese Prosa gehalten?
Also sie ist natürlich sehr bildhaft. Wir haben das jetzt an dieser Passage schon gehört, das Nebeneinander von Widersprüchlichem, oder? Dass also die hellen Nächte auf der einen Seite, die mit Schnee unterlegt sind, aber trotzdem spielt sich sehr vieles im Dunklen ab und auch, ich finde, auch im Trüben, ja? Also auch dieses Nebeneinander von Toten und von Lebendigen. Vielleicht kann man dazu noch sagen, es gibt immer in jeder Geschichte eine Ich-Figur, aber diese Ich-Figur wechselt und man ist auch immer ein bisschen am Wehrweißen, welche Figur spricht jetzt gerade. Man kann keinen richtigen Stammbaum anfertigen, man kann keine Figurensituation machen, weil die wirklich immer wieder wechseln. In manchen Geschichten, die später kommen, sind Verstorbene auch tatsächlich wieder lebendig. Also das heißt, auch dieses Nebeneinander von Toten und Lebendigen sorgt dafür, das ist das, was Sie vorhin sagten, Christoph Schröder, diese Zeitlosigkeit, oder? Dass eigentlich alles nebeneinander stattfindet und die Zeit im Grunde genommen aufgehoben scheint. Also in der einen Geschichte ist der eine schon in Deutschland, dann ist er aber plötzlich wieder zurück, dann sind die Personen jung, dann sind sie Kind. Also es wechselt, es ist auch sehr verwirrlich. Die Figur Ohren kann man nicht so richtig zuordnen, aber ich glaube, das gehört dazu, zu diesem Stimmengewirr und zu dieser Dorfgemeinschaft, dass es eben doch um eine Atmosphäre geht, um eine Verdichtung von nebeneinander, von Landschaft und Menschen, die werden und vergehen und weggehen und wiederkommen. Und eben, das dreht sich alles ums Vergehen eigentlich.
Ja, und ich würde gerne daran anschließen, ich finde, dieses Buch schwebt irgendwie. Und alle diese Texte schweben. Nicola Steiner hat recht, es ist tatsächlich so, wenn man versucht, sich das zu rekonstruieren, dann wird es schwierig, weil es in dem Zusammenspiel der Erzählungen tatsächlich recht kompliziert ist. Aber jede einzelne dieser Erzählungen, finde ich, hat ihre große Qualität. Und immer dann, wenn man das Gefühl hat, jetzt gleitet das so ein bisschen ab ins Märchenhafte, dann wird so ein Detail eingestreut. Und wenn es nur das wäre, was wir eben in der Lesung gehört haben, dass wir plötzlich durch eine Dose, die ein Tourist hinterlassen hat, darauf aufmerksam gemacht, wir sind also in der Gegenwart und da kann man drauf ausrutschen, wir sind nicht irgendwo im Märchenwald, sondern das ist sehr konkret an die Gegenwart gebunden. Ich glaube, ich kann kein Polnisch, ich glaube, dieses Buch ist hervorragend übersetzt, sonst würde es sich nicht so gut lesen. Und ich glaube auch, dass das sehr kunstvoll gemacht ist. Also auch das, Frau Steiner, Sie haben es gesagt, die Perspektiven wechseln. Wir haben eine Geschichte, da ist eine Figur, Malgorzata heißt sie. Da fängt das an, sie ist die Ich-Erzählerin. Dann wird sie betrachtet, wie sie durchs Dorf geht von verschiedenen Leuten. Einer davon ist ein Mann, in den sie verliebt ist. Und am Ende wird sie von Kindern tot aufgefunden, mutmaßlich ermordet durch einen der Männer, der sie vorher beschrieben hat. Und das ist so gut gemacht, aber nicht auf eine aufdringliche Art und Weise, dass jemand die Instrumente vorzeigen will und sagen, sieh her, was ich kann, sondern so, dass es wirklich absolut sinnfällig da reinpasst. Und das hat mich so fasziniert.
Vielleicht darf ich ganz kurz noch was zur Sprache sagen, weil Sie gesagt haben, erkennt man die Lyrikerin und ich finde, man erkennt sie sehr. Es gibt zum Beispiel diesen Satz, wir haben so viel Zeit vor uns, sagte Antek plötzlich, aber in seinem Blick war das trübe Wasser, das ihn überschwemmte, wenn Wehmut sein Herz quälte. Und das ist natürlich so der Zustand der Figuren, die wirklich leiden am Leben und die eigentlich eine Todessehnsucht haben. Ich bin mir nicht so sicher, ob es eine Todesliebe ist oder so, also diese Lust, ja, sondern wirklich eigentlich auch ein Leiden am Leben. Also wirklich auch etwas, was brutal dann ins Vergehen geht, ja.
Es ist ja auch so, dass diese Dorfgemeinschaft jetzt nicht abgeschlossen ist. Ab und zu gibt es Kriegserinnerungen, die abgerufen werden zum Beispiel. Das heißt, die Außenwelt spielt auch eine entscheidende Rolle, um dieses Dorf, glaube ich, zu verstehen, Frau Persson. Wie ist das Verhältnis von innen und außen hier?
Ja, ich würde, was diese Rätselhaftigkeit angeht, schon sagen, man kann einiges rekonstruieren. Also es gibt erkennbar verschiedene Zeitebenen. Es gibt auch immer wieder Figuren, die dann sagen, ja, das war 30 Jahre her. Dann gibt es so diese sehr volkstümlichen Geschichten. Also es wird ständig Wurst gegessen, es wird ständig Wurst gemacht. Es wird erklärt, wie diese Würste zustande kommen. Das Schwein wird natürlich geschlachtet, was auch eine sehr harte Szene ist eigentlich. Dazu kommt aber, dass man dann schon auch immer wieder so Signale des 20. Jahrhunderts bekommt. Also plötzlich sieht man so den bläulichen Schein des Fernsehers. Man ist in einer Bar Finesse, in der Cola getrunken wird und natürlich auch Schnaps und Bier. Da gibt es eine Mikrowelle. Also das heißt, es gibt schon so Annäherungen, so ein Hin und Her von außen und innen. Aber ich glaube, dass auch gerade, Sie haben anfangs auf die Naturwahrnehmung verwiesen, das ist so ein ganz wichtiger Moment und der ist eigentlich immer natürlich durch die Innenwahrnehmung dargestellt. Also es gibt Figuren, die sehr angerührt sind von Sonne, Mond und Sternen, von Feld, Wald und Wiesen, was jetzt vielleicht ein bisschen kitschig klingt, aber gar nicht kitschig ist in diesem Buch, würde ich sagen. Und deshalb hat man den Eindruck, die Innenwahrnehmung, auch das lässt die Lyrikerin vermuten, ist da ganz zentral. Es gibt auch nicht so diesen Zorn oder diesen Hass auf politische Verhältnisse, das könnte man ja auch vermuten in so Dorfgeschichten, dass es gegen die Peripherie geht oder dass da jetzt die Abgehängten losschreien und so gegen die Metropole.
Es ist also vor allem eines nicht, es ist kein Anti-Heimat-Roman oder
zum Beispiel,
es ist keine Hasstirade auf die Provinz oder sowas, im Gegenteil.
Nein, aber es ist eben auch keine Idylle. Das wollte ich nämlich sagen, es ist keine Idylle. Mir ist eine Szene so nachhaltig im Gedächtnis geblieben, weil ich die besonders krass fand und das zeigt, glaube ich, auch, dass es schon so eine gewisse instinktive Misstrauenslandschaft so gibt gegen das, was von außen kommt. Da ist die Frau, die bereits ein uneheliches Kind hat, und da kommt einer ins Dorf, ich glaube tatsächlich, um Wurst zu machen, weil der Wurstmacher ist abgehauen. Und die Mutter sagt, aber dass du dir von dem nicht auch noch ein Kind machen lässt. Und da sagt die Frau, ja, aber der gefällt mir doch gar nicht. Und da sagt die Mutter, es reicht ja, wenn du ihm gefällst. Also das sagt ja ungeheuer viel aus, ja, auch über Gewaltverhältnisse und Gewaltverhältnisse. Aber das ist der einzige Satz dazu, ja. Deswegen, nein, es ist kein Anti-Heimat-Roman, aber es ist ganz gewiss auch nicht eine Darstellung des idyllischen Landlebens.
Aber es gibt schon Bewegungen nach draußen und wieder nach drinnen. Ja. Also die Leute gehen weg und sie gehen nach Deutschland oder sie gehen ins nächste Dorf und stellen fest, dass das nächste Dorf eigentlich sich nicht so viel unterscheidet von dem eigenen. Und wenn dann das Leben dort nicht glückt, was ja auch vorkommt, die Ehefrau verstirbt, wie so meistens, dann gehen sie auch wieder zurück in ihr eigenes Dorf. Also dieses Hin und Her und also quasi im Zwiegespräch mit außen und innen, das findet schon statt. Und es findet auch das Zwiegespräch im historischen Kontext statt. Also natürlich gibt es Referenzen an die jüngere Vergangenheit, an Umbruchzeiten und auch Referenzen an die NS-Zeit, also an etwas, was in schrecklicher Vorzeit geschah. Also da wird von Scheunen gesprochen, in denen die Menschen nicht verbrannt sind. Und dann gibt es natürlich auch noch eigene Geschichten, die sich so drüber weben. Also es hat etwas Rätselhaftes, es wird nie deutlich angesprochen, aber es schwingt, finde ich, schon sehr stark mit.
Es gibt auch Hinweise auf Juden, Hass. Ja. Also das ist so sehr verklausuliert, aber es sind immer die Rothaarigen, die in die Ferien gefahren sind und die Fische von unten anschauen. Das ist schon auch damit drin. Ja. Und deshalb ist Anti-Idylle wirklich ein wichtiges Stichwort. Es gibt auch Gewaltanspielungen. Also eine Frau ist ganz offensichtlich auch ermordet und vergewaltigt worden, was man in dieser Bar Finesse dann erfährt, so nebenbei.
Also, ich glaube, zwei, drei sogar. Ja. Am Schluss kommt wieder eine im Wald und so. Also die Gewalt spielt eben das, was Christoph Schröder sagte, spielt schon auch eine große Rolle.
Also wenn ich resümieren darf, bei aller Düsternis ist es doch ein Buch, was die Jury fasziniert, beeindruckt hat. Ich glaube, von dieser Autorin werden wir noch einiges hören. Es ist ein literarisches Versprechen. Die Weißen Nächte von Ursula Honeck, aus dem Polnischen übersetzt von Renate Schmidtgall, erschienen im Surkamp Verlag, Platz 4 der SWR-Bestenliste im Juni. Vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Buch, und zwar zum neuen Werk von Thomas-Mann-Preisträger Ralf Rothmann und zu Platz 3 der SWR-Bestenliste im Juni. Museum der Einsamkeit heißt der Band mit neuen Erzählungen, der ebenfalls bei Surkamp erschienen ist und mit einem Zitat von Bob Dylan beginnt. Ich zitiere das mal. Sometimes I wonder what it gonna take to find dignity. Es geht in den neuen Erzählungen also um Würde, Dignity, oder auch ihr Fehlen. Nicola Steiner, in welchen Konfliktsituationen, die Rothmann beschreibt, äußert sich nun dieses Oberthema?
Also wenn man versuchen will, das Oberthema der Würde irgendwie reinzulesen, was man sehr gut kann, dann geht es um die zwischenmenschlichen Beziehungen, die würdevoll bleiben mögen, sofern sie können. Ja, also es geht um Verlusterfahrungen, es geht ums Scheitern, es geht um Situationen der Überforderung. Im Grunde genommen gibt es zwei Grundkonstanten in meinen Augen in diesem Buch. Ich glaube, Christoph Schröder hat das mal Altern und Würde genannt und Sie schrieben mir neulich Melancholie und Würde. Das passt beides. In meinen Augen ist es die Einsamkeit des Menschen als erste Grundkonstante. Deswegen auch Museum der Einsamkeit. Es verhandelt sozusagen einsame Menschen. Das hört sich ein bisschen banal an, aber es ist trotzdem sehr zutreffend. Und das Zweite ist die Brüchigkeit des Lebens. Und ich glaube, in dieser Brüchigkeit des Lebens ist auch die Würde verankert. Also wie lange kann man noch als Mensch sozusagen zu sich selbst stehen? Und wann kippt das Ganze? Und diese Kippmomente werden sehr anschaulich, sehr brutal, sehr feinfühlig in unterschiedlichen Variationen dargestellt.
Eine Erzählung in dem Band heißt Schimmel in der Orgel und die handelt von Ben und Johannes, die auf die Volksschule gehen, und damals ging es sehr ruppig zu, jedenfalls auf dieser Volksschule, manchmal auch gewalttätig, was wir in der Lesestelle erfahren werden. Aus Museum der Einsamkeit von Ralf Rothmann liest nun Johannes Wördemann, bitte sehr.
Verließ man die damals sogenannte Volksschule schon vor der regulären Zeit, ging man entweder auf eine höhere, was in der jeweiligen Altersgruppe ein oder zwei Kandidaten gelang, oder man musste auf die Schwachstromakademie, also die Sonderschule, wie jährlich wohl ein Dutzend anderer. Und auch wenn die zukünftigen Mittelschüler oder Gymnasiasten ihren Wechsel instinktiv nicht an die große Glocke hängten, die stolzen Eltern taten es vor den Nachbarn. Und so hatten ihre Kinder, die Jungen vor allem, einen schweren Stand. Als abtrünnige Verräter wurden sie betrachtet. Als Ratten- und Kameradenschweine. Und auch Johannes musste plötzlich diverse Pöbeleien aushalten und verbrachte die Pausen in den letzten Tagen vor den Ferien lieber allein im Klassenraum. Trotzdem gab es natürlich Gelegenheiten, sich an ihm zu rächen dafür, dass er die Klasse mit der Aura des Auserwählten beleidigte. Man heftete ihm Zettel mit obszönen Zeichnungen an den Rücken oder schloss ihn im Schulklo ein. Und eines Tages nach dem Schwimmunterricht beteiligte sich auch Ben an seiner Geißelung mit nassen Handtüchern. Die wurden zwar noch grinsend abgewehrt, Johannes war wendiger als die meisten und platzierte so manchen zwiebelnden Gegenhieb. Aber als Ben an dem schwarzen Turnbeutel auf seinem Rücken zerrte, der Name seiner Schwester war in den Stoff gestickt, verengte Johannes die Augen und trat drohend auf ihn zu. Die Fäuste erhoben, schützte er bereits seine obere Zahnreihe mit der Zunge. Das Gejohle verstummte. Und Ben bemerkte zu spät, dass die anderen Jungen sich jäh zurückgezogen hatten, um ihm den Kampf mit dem Streber zu überlassen. Der sportliche Johannes, ganz aus Muskeln und Sehnen bestehend, hätte den zarten Elfjährigen, den manche Sparkel-Tarzan nannten, mühelos niederstrecken können. Das war klar. Und Ben hielt den Atem an und biss die Backenzähne zusammen, dass es in den Ohren schmerzte. Niemand würde ihm beistehen. Er war ja selbst nicht sonderlich beliebt wegen seiner Eigenbrötlerei. Man wollte Schreie hören, Tränen sehen, womöglich Blut. Und um sich vor den grinsenden Neugierigen nicht zu blamieren, sprang er auch schon vor und schlug Johannes mit aller Kraft die Faust ins Gesicht.
Johannes Wördemann las aus der Erzählung »Schimmel in der Orgel«. Erschienen ist diese Erzählung in dem Band »Museum der Einsamkeit« von Ralf Rothmann, herausgekommen im Surkamp Verlag, Platz 3 der SWR-Bestenliste im Juni. Vielen Dank. Christoph Schröder, dieser Faustschlag, der wird Ben noch ein Leben lang verfolgen und er wird dann irgendwann versuchen, das aufzuarbeiten. Er will sich von seinem schlechten Gewissen befreien und besucht dann Johannes viele, viele Jahre später. Inwieweit steht diese Erzählung nun paradigmatisch in diesem Band?
Ja, zum einen ist es, glaube ich, doch ein klassisches Phänomen des Alterns, dass man sich Dinge überlegt, die in einem Leben passiert sind, die man nochmal reflektiert und dann vielleicht denkt, wo habe ich etwas ganz gravierend falsch gemacht? Dieser Ben ist der gleiche Jahrgang wie Ralf Rothmann, 1953. Sie sind 1959 eingeschult worden, dann kann man das rekonstruieren in der Volksschule in Lütgen, Dortmund im Ruhrgebiet. Und dieser Faustschlag hat ihn nicht losgelassen. Ben ist nach Berlin gegangen, ist ein erfolgreicher Künstler geworden und er sucht eben diesen Johannes auf, der an der Mosel ein sehr erfolgreicher Organist, deswegen der etwas kuriose Titel der Erzählung Schimmel in der Orgel, ein sehr erfolgreicher Organist geworden ist. Und das Kuriose daran ist zunächst, Johannes erinnert sich an diesen Vorfall überhaupt gar nicht, sondern er erzählt sehr schöne Dinge und freut sich, dass Ben ihn besucht und hat gute Erinnerungen. Und Johannes ist sozusagen so erfüllt von Freude, dass Ben sich gar nicht traut, diesen Vorfall so richtig anzusprechen. Und dann nimmt diese Geschichte, und wenn Sie nach dem Prototypischen von Rothmann fragen, eine Wendung, die ich nicht verraten werde. Aber sie nimmt eine sehr, sehr böse Wendung und diese Wendung hat auch etwas sehr Religiöses fast. Und das ist für diesen Band, glaube ich, wie für Rothmann insgesamt, aber ich habe das Gefühl, es wird stärker bei ihm, hat so eine umgekehrte Schuld- und Sühne-Mechanik eingebaut. Ich verrate nicht, wie das endet, weil es wirklich sehr überraschend und auch sehr traurig ist. Aber für mich steckt in dieser Geschichte paradigmatisch tatsächlich sehr vieles, was Ralf Rothmann als Erzähler auszeichnet. Wir haben ja auch den Auszug gehört, er hat eine sehr lebensnahe Sprache, manchmal sogar auch umgangssprachlich. Er ist im Ruhrgebiet groß geworden, er hat Maurer gelernt, also er kennt diese Sprache, das ist auch authentisch. Aber gleichzeitig transzendiert er die Dinge und transzendiert er auch die Alltagserlebnisse und auch die Alltagsbegebenheiten. Und das passiert in dieser Geschichte auch. Und deswegen, also es war jetzt nicht abgesprochen, ist das meine Lieblingsgeschichte in diesem Band, in dem aber mehrere Geschichten sind und Erzählungen, die diese Qualität haben.
Gut, Herr Persson, jetzt muss man natürlich sagen, dass die Bücher von Ralf Rothmann immer wieder polarisieren. Auch in der Rezeption dieses Bandes muss man das ansprechen. Dabei ist, jedenfalls geht es mir so, die Sprache ja nahezu sanft und skrupulös. Es gibt viele Fans und ich nehme mal an, Christoph Schröder gehört da auch dazu. Es gibt ein breites Publikum. Die Werke von Ralf Rothmann landen ja auch regelmäßig auf den Bestsellerlisten und nicht nur auf der Bestenliste. Aber dann gibt es auch wieder wilde Verrisse. Ja, aktuell auch zu diesem Band, da heißt es dann nahezu in einer Wiederholungsschleife, der Autor schreibe Kitsch und verfalle ins Pathos. Jutta Persson, wie sehen Sie das, vor allem im Hinblick jetzt auf die neuen Erzählungen?
Also ich bin zwiegespalten. Ich würde auch wie Christoph Schröder sagen, dass diese Geschichte fast die beste ist in dem Band, weil die eben so eine ganz subtile Mechanik hat und zum Beispiel, also auch ohne zu viel zu verraten, Luft und Wind und Segeln und Abheben und Abstürzen miteinander verbindet. Und das ist dann quasi so ein Teppich von Motiven, der so ineinander greift und eben so eine ganz komplexe Mechanik ergibt. An dieser Geschichte kann man aber auch sehen, dass es für mich auch sehr viel um Hybris geht in diesen Erzählungen. Also wer zu hoch hinaus fliegt oder wer sich zu hoch hinaus wagt, der stürzt ab. Also man könnte sogar fast sagen, der wird bestraft und zwar von ganz oben bestraft. Also da gibt es vielleicht auch diese religiöse oder alttestamentarische Komponente, die Sie auch angesprochen haben. Das finde ich gar nicht mal das Problematische daran. Ich hatte eher bei anderen Geschichten den Eindruck, dass es gelegentlich überorchestriert ist, was so eine bestimmte Metaphorik angeht. Und zwar immer dann, wenn man zurückblickt in die 50er und 60er und frühen 70er Jahre. Also um ein Beispiel zu nennen, die erste Geschichte dreht sich eben um einen Maurerlehrling, die heißt Normschrift, der arbeitet auf so einer Schulbaustelle und muss da eben Dinge erlernen und ausführen, die so auf der realen Baustelle gar nicht mehr gefragt ist. Da hat man manchmal den Eindruck, dass die Erzählung quasi alles aufbietet, was so die 60er Jahre illustriert. Das war mir persönlich dann oft zu dick aufgetragen. Also es geht damit los, dass die Mädchen neuerdings diese Kurzhaarfrisuren tragen. Und schon das Wort neuerdings ist wie so ein Marker, dass man jetzt eben in dieser Zeit ist. Das sagt der Hausmeister, der einen Flocati-Teppich hat und der halluzinierende Farben benutzt in seiner Wohnung. Und dann gucken die Jungs alle, also diese Lehrlinge, die schauen alle Autokino und da läuft natürlich Oswald Kolle und die Kondome heißen Lümmeltüten und die Mädchen haben tolle Beine.
Man
und
stellt so auch mal eine Stange Wasser in die Ecke, das finde ich ganz besonders.
Ja, und das ist so, finde ich manchmal, wie gesagt, überorchestriert. Und da komme ich dann ins Zweifeln, was so jetzt diese generelle Frage angeht, die Sie angesprochen haben. Also es gab ein, zwei auch heftige Verrisse. Die betreffen andere Erzählungen, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Es gibt eine Erzählung um einen Mann, der eine albanische Hausangestellte hat und dann eben zwei Söhne zu Besuch kommen und da so ein bisschen checken, was macht da eigentlich die Mutter. Die beleidigen dann diesen Mann in übelster Weise. Es sind so quasi Ganoven aus dem Bilderbuch. Und da kam eben der Vorwurf, dass das eben anti-albanisch sei. Ich glaube, dass diese Erzählung noch ein, zwei Ebenen mehr hat, weil man eben merkt, dass der Mann im Grunde sozusagen der Bösewicht ist und eigentlich dessen Perspektive auf diese albanische Familie den Ton setzt. Also man merkt, er ist der Ausländerfeind, er ist derjenige, der im Grunde auch so alte Traumata abarbeitet. Also es ist eine Geschichte um Naja, um Rache und Wiederholung. Im Grunde rächt sich dieser sogenannte Matthias, rächt sich eigentlich an seinen eigenen Eltern, also die auch sehr grob miteinander umgegangen sind. Und er hält sich für was Besseres. Er denkt, er würde sich anders benehmen und eben diese Albaner bieten dann so eine Kontrastfolie, aber sie sind, glaube ich, absichtlich als Kontrastfolie konstruiert und zeigen nur, wie wenig er im Blick hat, dass er sich auch unmöglich verhält, eben dieser albanischen Hausangestellten gegenüber, die seine Geliebte geworden ist. Und deshalb glaube ich schon, dass es da mehrere Ebenen gibt. Aber wie gesagt, gerade bei den 60er Jahren habe ich immer den Eindruck, es ist zu viel. Es ist manchmal wie so ein Ausstellen von der 60er Jahre. Das waren die 60er Jahre und das bekommt praktisch so eine Unausweichlichkeit oder so eine Stringenz, die die Geschichten eher abschließt, als dass sie sie öffnet, würde ich sagen.
Wie zwiegespalten sind Sie, Frau Steiner?
Ich glaube, es ist nachweislich, dass ich zu den Fans von Ralf Rothmann gehöre. Und er muss sich schon vieles erlauben, damit ich da ins Wanken komme oder in die Ambivalenz komme. Aber was Sie jetzt gesagt haben, finde ich noch interessant, Frau Bersson, weil ich finde, dass gerade diese Geschichten, Erzählungen, die in den 60er Jahren spielen und im Ruhrgebiet spielen und autobiografisch grundiert sind und wo er quasi als Chronist, als erzählender Chronist auftritt, das finde ich die starken Erzählungen, ehrlich gesagt. Also insofern, ich weiß, was Sie meinen mit dem Sprachlichen, das muss man ein bisschen sozusagen, diese Patina muss man aushalten. Ich kann ja mal zitieren, ist denn schon wieder Freitag echt heiliger Strohsack? Wenn es gleich Senfeier gibt und diese eklige Dillsoße, drehe ich durch. Ich mag das, ich lese das wirklich wahnsinnig gerne, zumal diese saloppe Sprache und diese Sprache, aus der heraus er sozusagen dieses Milieu letztendlich erschafft oder wieder lebendig werden lässt, auch im Kontrast zu dem steht, was er eigentlich erzählt. Und das kam jetzt bei Ihnen beiden schon sehr gut raus. Es sind ja wirklich auch existenzielle Momente, die er immer wieder schildert. Und die sind auch gekoppelt an diese Geschichten aus den 60er Jahren. Es gibt zwei Geschichten, die mir wirklich auch sehr gut gefallen haben. Das eine ist diese Geschichte, die heißt Budenzauber. Da muss ein 6-jähriger Junge auf seinen kleinen Bruder aufpassen, weil die Eltern sozusagen einfach feiern geht am Wochenende. Und man will ja das Ende eigentlich nie erzählen, weil ich finde wirklich, das Ende ist immer eine Überraschung. Es geht nicht so aus, wie ich es dachte, dass es ausgehen würde. Und das ist das Schöne, dieses schwebende, spannende, sozusagen Spannung erhaltende Moment, dass eben dann doch wieder so eine andere Kurve genommen wird von ihm erzählerisch, die das Ganze tatsächlich, also ich habe dieses Buch einfach irre gerne gelesen, das muss man ja auch mal sagen dürfen. Jetzt unabhängig von allem
sowieso
literaturkritischen Zeugs. Aber ich habe es wahnsinnig gerne gelesen. Man muss einfach, ich habe wirklich, es war ein reiner Genuss, es zu lesen. Und auch, weil es so in dem Sinne ambivalent ist als Buch. Es gibt diese andere Geschichte, Engel auf Krücken, da wird am Heiligabend ein Bauarbeiter entlassen und der wird quasi nach Hause geschickt. Der ist aber erst Ende 50, also so wie ich bald, ja. Und es möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie der sich fühlt. Und dann liest man diese Geschichte und was macht er? Er sucht eine alte Freundin auf und auch da erzähle ich nicht, was passiert. Aber es ist so bewegend, wie Ralf Rothmann diese Begegnung zwischen diesen beiden Menschen schildert. Ich finde das wirklich unglaublich. Es hat sowas an sich auch Pathologisches und auch das, was Sie sagten, mit Altern, oder? Das krude
Alter. Das Alter ist ja ohnehin ein ganz wichtiges Thema in diesem Buch.
Und da kommt Würde wieder, Verfall und Würde kommt dann eben wieder
als Motiv. Mich wundert ja, dass Sie meine Lieblingsgeschichte noch gar nicht erwähnt haben. Als Lokalpatriot würde ich ja sagen, dass die Erzählung, die den wunderbaren Titel Abschied von Baden-Baden trägt, in dieser Geschichte kommt nämlich das Museum der Einsamkeit vor, Herr Schröder.
Ja,
was hat es damit auf sich?
Das ist tatsächlich ein Versprecher.
Genau.
Das ist ein Versprecher, denn da geht es auch um eine ältere Frau. Ihr Mann hatte eine Bäckerei oder mehrere Bäckereien, eine Kette in Baden-Baden. Er ist gestorben, die Kinder sind weg. Sie hat das Haus verkauft und hat es sich jetzt in den Kopf gesetzt, warum auch immer, sich an der Ostsee einzumieten. Und zwar, man kann das rekonstruieren. Das Haus hat 32 Stockwerke, steht unter Denkmalschutz. Das ist das Gebäude des ehemaligen Maritimen Hotels in Travemünde. Also ein 70er Jahre Betonhochhaus. Und da will sie in den 17. Stock ziehen. Das ist alles furchtbar. Das ist verfallen. Es zieht durch alle Ritzen. Es ist wahnsinnig teuer. Es taucht da so ein schmieriger Makler auf.
Aber es ist am Meer.
Es ist am Meer, immerhin ist es am Meer. Das ist übrigens auch so eine Rothmann-Sache. Tiere sind bei Ralf Rothmann ganz wichtig. Der Makler sagt ihr dann, wollen Sie sich nicht einen Hund kaufen? Und dann sagt sie, ich kann mit Hunden nicht, ich bin allergisch, geht nicht. Und dann sagt er, es gibt mittlerweile Züchtungen, die Haare nicht, Labradudel oder sowas. Das geht dann auch für sie. Das ist aber wirklich ganz günstig für sie. Denn wenn sie längere Zeit in ihrer Wohnung bewusstlos liegen, dann meldet sich der Hund und dann hört man das und dann kann man sie möglicherweise noch rechtzeitig finden, bevor es zu spät ist. Ja, also das nur mal sozusagen. Und diese Geschichte heißt nicht Museum der Einsamkeit, aber das Buch ist danach benannt durch einen Verhörer, weil sie verkauft ihr Haus in Baden-Baden und da wird ein Museum der Eisenzeit eingerichtet. Und die Tochter sagt dann, ja, da ist doch jetzt auch das Museum der Einsamkeit drin. Sie kann ja gar nicht mehr in ihr altes Haus zurück. Und das ist schon alles sehr, sehr, sehr gut gemacht. Aber darf ich, Herr Otte, vielleicht noch eine Sache sagen zu diesen Rezensionen, die erschienen sind. Also man merkt ja vielleicht auch, ich bin Team Rothmann. Ralf Rothmann gehört zu den Autoren meines Lebens seit 1991, seit seinem Debüt Stier. Ich glaube, er gehört zu den wenigen Autoren, von dem ich wirklich jede einzelne Zeile gelesen habe. Deswegen ist man natürlich nicht neutral und nicht unabhängig, wenn man darüber spricht. Aber was da passiert, und das passiert komischerweise erst seit einigen Jahren, seit er angefangen hat, diese Trilogie auch über den Zweiten Weltkrieg zu schreiben, ist, dass eine, sagen wir mal, Strömung einer bestimmten Literaturkritik sich gegen Rothmann wendet. Und zwar aus einem einzigen Grund. Das ist genau das, was auch seinerzeit mit Peter Kurzeck passiert ist. Er ist kein Akademiker. Der ist ein Proll. Und auf den wird herabgeschaut. Und der wird runtergemacht. Dann heißt es sofort Kitsch, Rührseligkeit. Diese Leute, die dieses Buch verreißen und sagen, das sind Klischees, sind, wenn ich das mal sagen darf, die Schnittmenge ist jedenfalls nicht ganz klein, dieselben Leute, die Bücher von Ocean Vuong in den Himmel loben. Ja, will ich nur mal sagen, von wegen Kitsch und Rührseligkeit. Und
jetzt werden hier Fässer aufgemacht.
Jetzt machen wir einmal das Fass auf, aber dann mache ich es auch wieder zu.
Ja. Also, das Museum der Einsamkeit. Sie merken schon, dieses Buch ist so vielschichtig, Sie müssen es einfach selber lesen. Die Erzählungen von Ralf Rothmann sind erschienen im Surkamp Verlag, Platz 3 auf der SWR-Bestenliste im Juni. Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Buch der SWR-Bestenliste im Juni. Auf Platz 2 steht der Roman Frühlingsnacht des norwegischen Schriftstellers Tarjei Vesaas in der Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel. Das Buch ist im Gugolz Verlag erschienen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Bücher des 1897 geborenen und 1972 gestorbenen Schriftstellers herauszubringen. Christoph Schröder, vielleicht sagen Sie kurz etwas zur, ja, man kann das schon sagen, verlegerischen Glanztat, die auch beim Publikum gut anzukommen scheint, wenn man etwa an die vielverkauften Vesaas-Bücher, etwa die Vögel, denkt.
Ja, ein Hoch auf den Gugolz Verlag, würde ich mal sagen. Also Sebastian Gugolz ist ein ganz großartiger Neuauffinder oder Wiederauffinder von Büchern toter Autoren. Das ist sein einziges verlegerisches Credo. Er verlegt nur tote Autoren und gräbt dann halt so jemanden wie Vesaas wieder aus, der in der Provinz Telemark aufgewachsen ist, auf einem Bauernhof, der dann einige Jahre aus seinem Dorf weg war und dann im Jahr 1933, 34 dort sich wieder einen Hof gekauft hat und bis zu seinem Tod dort gelebt hat. Er war mehrfach für den Literaturnobelpreis im Gespräch, hat ihn naturgemäß niemals bekommen, weil wie den Büchnerpreis immer die falschen Autoren den Nobelpreis bekommen. Rothmann hat auch noch keinen Büchnerpreis. Und diese neuen Auflagen von Vesaas Romanen erscheinen in den, glaube ich, auch wiederum großartigen Übersetzungen von Hinrich Schmidt-Henkel, der ja sowas wie ein Übersetzerstar ist. Er hat am Wochenende in der FAZ ein Interview gegeben über das Übersetzen und hat gesagt, Vesaas zu übersetzen gehört zu den schwierigsten Aufgaben, weil der in seiner Sprache so komplex und auch so einfallsreich ist. Mir persönlich geht es immer so, wenn ich einen Roman von Wessos lese, wie diesen jetzt hier, der ist im Original 1954 erschienen, denke ich mir jedes Mal, wann hast du eigentlich zum letzten Mal so ein schönes Buch gelesen? Und meistens denke ich dann, ja, der letzte Wessos war es wahrscheinlich.
Ja, und man muss auch sagen, abgesehen davon, dass der Text so schön ist, sind die Bücher auch ganz wunderbar editiert. Die ganze Gestaltung ist sehr vorbildlich. Also da lohnt es sich wirklich, das Buch in die Hand zu nehmen und kein E-Book. Wie bei allen Wessos-Romanen gibt es auch in der Frühlingsnacht eine, ja, einerseits unheimliche, aber dann auch wieder zauberhafte Stimmung. Beschreiben Sie doch mal die Ausgangssituation der Geschichte.
Ja, es sind zwei Jugendliche, kann man sagen. Holstein heißt der eine, der Junge ist 14 Jahre alt, seine 4 Jahre ältere Schwester Sissel. Sie leben auf einem Dorf in Norwegen und die Eltern lassen sie allein für eine Nacht. Sie fahren in das Nachbardorf zur Beerdigung des Onkels. Da fragt man sich natürlich irgendwie auch, warum fahren die Kinder nicht mit, um den Onkel zu beerdigen? Oder ist das nicht üblich? Ich weiß es nicht.
Ja, jedenfalls, die Eltern wollen auch mal allein sein.
Ja, bei der Beerdigung. Ja.
Zumindest ist es die erste Nacht. Das ist
genau.
So ein Test.
Ja. Genau, also es ist die erste Nacht, dass diese Kinder allein zu Hause bleiben. Und dann passiert am Abend etwas ganz Merkwürdiges. Es klopft an der Tür. 4 Menschen stehen vor der Tür. 2 Männer, 2 Frauen. Und sagen, sie hatten eine Autopanne. Im Auto sitzt noch eine weitere Frau, von der wird auch noch die Rede sein, denke ich. Und es ist ein medizinischer Notfall. Das Auto funktioniert nicht und sie müssen dringend telefonieren. Und diese 4 Menschen dringen dann in dieses Haus, mehr oder weniger okkupieren das Haus, dringen dort ein und verbringen dort die Nacht. Und dort geschehen dann recht wundersame Dinge.
Das muss man verraten, damit wir überhaupt die Lesestelle begreifen. Es wird ein Kind geboren, also wir haben eine nahezu biblische Situation. Ja. Es kommt jetzt nicht nur die heilige Familie vorbei, sondern es ist eine Familie, die alles andere als heilig ist. Die streiten sich nämlich ständig. Auf jeden Fall, die jüngste Generation ist ein werdendes Paar. Und Grete, so heißt sie, bekommt dann ein Kind und dann liegen sie da in fremden Betten und der Hausherr, der in diesem Fall Holstein ist, ein Jugendlicher, der wartet, der kann gar nicht einschlafen, der wartet durchs Haus und kommt dann in diesen Raum mit Mutter und Kind. Und da sind wir dann bei der Lesestelle aus Frühlingsnacht von Tarjei Wessos, liest nun Johannes Wördemann, bitte sehr.
Noch ein vertrautes Zimmer, das in dieser zauberischen Nacht umgeschaffen war. Auch hier brannte in dem schönen Dämmerlicht eine Nachtlampe. Die Hebamme, die über die ersten Stunden noch dabei bleiben sollte, hatte sich voll bekleidet auf Vaters Bett gelegt, stets auf Abruf. Jetzt schlief sie fest und friedlich, wie es aussah. Nein, dass tatsächlich Leute in diesem Haus schlafen können, dachte er. Dort lag das schlafende Kind. Woher das Geräusch stammte, war nicht zu sagen. Irgendwie ging es jetzt um Grete, die junge Frau, die während der Reise Wehen bekommen hatte und in dem wildfremden Haus gelandet war. Sie war nach der Anstrengung wohl eingeschlafen und gerade aufgewacht. Sie schlief jedenfalls nicht und Holstein bekam einen Willkommensgruß, der ihn von Kopf bis Fuß überlief. Als er ins Zimmer trat, hob sie einen Arm. Das hier herrschende Licht machte den Arm noch weicher, als er tagsüber wirken würde. Und dieser Arm winkte Holstein gelassen. Komm, komm ruhig her. Er ließ sich nicht lange bitten, zog die Tür zu und ging hin. Ein kurzer Blick zur Hebamme. Sie schien immer noch tief zu schlafen. Er konnte sich Grete zuwenden. Bei der Ankunft abends war ihr Gesicht von Anspannung und Schmerzen verzerrt. Jetzt sah Holstein ein Gesicht, das wirkte, als wäre es gerade im Frauenhimmel eingetroffen. Es machte großen Eindruck auf ihn. Er blieb stehen. Sie winkte ihn noch näher. Er ging näher, bis er ihr tief in die Augen sehen konnte. Noch hatte er keinen einzigen Ton von sich gegeben. Da begrüßte ihn Grete. Schön, dass du endlich kommst. Alle anderen haben schon nach mir geschaut. Ich habe mich gefragt, wo du bleibst, Holstein. Ja, ich weiß, wie du heißt. Sie redete sehr leise, wie um die Sicherheit einflößende, breithüftige Frau drüben in Vaters Bett nicht zu wecken. Ihre Worte taten ihm wohl. Jetzt deutete sie zu ihrem Baby. Du darfst es dir anschauen. Holstein nickte. Da lag etwas Kleines und Dunkles unter der Decke. Allzu genau schaute er nicht hin. Du solltest es dir genau anschauen, Holstein. Nicht einfach nur so. Sowas ist ein großes Ereignis, weißt du? Er sah noch einmal nach, grübelte dabei über das Geräusch, das er gehört hatte. Hatte er vielleicht doch geschlafen? Grete sagte, deine Schwester findet auch, das ist keine kleine Sache. Kann sie sich endlich ausruhen? Wir haben das ganze Haus vollkommen durcheinander gebracht. Das macht nichts, sagte er. Überrascht wegen seines Tonfalls schaute sie ihn kurz an. Alles ist gut, sagte er. Du bist merkwürdig, sagte sie noch leiser. Komm, setz dich.
Johannes Wördemann las aus dem Roman Frühlingsnacht von Tarjei Vesaas. Das Buch wurde aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel ins Deutsche übertragen, ist im Gugolz Verlag erschienen und steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juni. Vielen Dank. Du bist merkwürdig, sagt Grete dem Jungen. Dabei könnte man auch sagen, ihr alle seid da merkwürdig. Nicht nur dieser Junge, vielleicht ist sogar der Junge der Einzige, der in diesem Haus einigermaßen vernünftig ist. Nikolaus Steiner etwas zugespitzt gefragt, worin besteht überhaupt der erzählerische Kern dieser ja sehr symbolträchtigen Geschichte? Worum geht's?
Also ja, auf der, sagen wir mal, auf der Handlungsebene kommt nicht nur dieses Kind zur Welt, sondern dieser Holstein kommt auf die Welt. Es ist ein Crashkurs im Erwachsenwerden und er erlebt in einer Nacht alles, was man im Leben sozusagen irgendwann einmal erleben sollte. Also Sehnsucht, Begierde, Liebe, aber auch über Zerwürfnis, Tod. Eben das Leben, das geboren werden, aber auch die Streitereien unter Menschen, aber sehr, sehr beschädigte Menschen. Es wird vieles nicht aufgelöst. Wir hatten heute schon das Wort schwebend und dieser Text ist wirklich schwebend, weil Sie eingangs sagten, Christoph Schröder, man weiß eigentlich nicht, warum die Kinder nicht mitfahren. Man weiß eigentlich gar nichts. Aber es spielt gar keine Rolle, weil das ist das Geheimnis dieses Textes, dass einfach das alles in dem Sinne unerklärt bleibt und dass man in diesem Kopf des 14-jährigen Holstein ist, zwischendurch aber auch irgendwie wechselt. Also zwischendurch hat man eine ganz andere Perspektive. Es ist immer so ein Changieren zwischen dem großen und dem kleinen Personalen. Und er wird quasi hineingeworfen in dieses Leben. Mit allem drum und dran. In Geheimnisse, in Schweigen, in Verschweigen. Interessanterweise gibt es diese eine Person im Auto, über die wir jetzt auch noch sprechen können, die da zurückgeblieben ist. Es ist eine Frau, ist die Frau des sogenannten Vaters, Großvaters eigentlich, die verstummt ist. Also auch da geht es um Tabubrüche, um Geheimnisse, um nicht miteinander reden. All das wird im Grunde genommen verhandelt, aber eben nicht.
Ja, man fragt sich, warum ist die überhaupt in diesem Auto und setzt sich
da. Das ist egal.
Das ist höchst merkwürdig, ganz genau. Ja. Es gibt eine wunderbare Szene, die würde ich gerne ansprechen. Und zwar mit dabei ist auch noch ein junges Mädchen namens Gudrun. Und das ist insofern recht mysteriös, weil der Roman beginnt mit einer Szene, dass der junge Holstein eine Figur sich ausdenkt und die heißt auch Gudrun. Er spricht quasi mit einem ausgedachten, fiktiven Gegenüber und plötzlich ist Gudrun Realita da in der Szene. Und die beiden, während dann da das Kind geboren wird, die kommen zueinander und was tun sie? Sie vergleichen ihre Armlänge. Und das ist ihre Methode, ein bisschen näher zu kommen. Und da merkt man, man liest Weltliteratur. Also man hat das Gefühl sofort, weil das Gespräch kam auf den Nobelpreis, man ist hier plötzlich auf einem ganz anderen Niveau. Ist Ihnen das auch so ergangen?
Darf ich ganz kurz nur, bevor Sie antworten, weil das ist so schön an dieser Szene, dann kommt, sie lasen einander in den Augen, was sie nicht zu tun wagten. Jedenfalls dachte Holstein das.
Dem Rotmann hätte man ja Kitsch in so einer Szene vorgeworfen. Scherz beiseite, also.
Ich glaube, der letzte Satz war entscheidend, also weil jedenfalls dachte Holstein das. Das ist so fantastisch, wie Tarjei Vesaas das macht. Also so komplexe Beziehungen zwischen Menschen darzustellen und dann halt auch diesen Jungen, der so allmählich oder eben beschleunigt in dieser Nacht erwachsen wird, der natürlich von dieser Gudrun vollkommen fasziniert ist, die noch dazu vorher seine erträumte Gudrun war. Das habe ich so fast noch nirgends gelesen, würde ich auch sagen. Und da geht es mir ganz ähnlich wie Christoph Schröder, wenn ich so überlege, welches Buch hat mich so in den letzten Jahren wirklich so umgehauen, dann komme ich immer wieder auf die Taya Iwesos Bücher, die wir hier gelesen und besprochen haben. Ich glaube, was wir jetzt bisher noch nicht angesprochen haben, ist dieses Haus oder diese einzelnen Räume. Das gibt nämlich eben im Zuge dieser Schwangerschaft, also die eben die Frau, die entbinden muss, und im Zuge dieser seltsamen älteren Frau, die draußen bleibt, aber dann doch eben ins Haus getragen wird, gibt es so ein Übernachtungsproblem. Also wer schläft wo, welche Zimmer werden an wen vergeben, und dann regeln das diese beiden jungen Geschwister eigentlich ganz wunderbar. Es ist aber so, dass dieser Holstein so aufgeregt ist und dann immer gucken möchte, was passiert jetzt in diesem Zimmer, was passiert in jenem Zimmer, war ich schon bei dem? Und wir haben ja auch die Leseszene gerade mitbekommen, da kommt er eben zum ersten Mal in das Zimmer dieser Grete, dieser jungen Mutter, und ist so hingerissen. Und es gibt so einen ständigen Wechsel zwischen diesen Zimmern, und es hat fast für mich auch so, da wäre ich jetzt interessiert, ob Sie das auch so empfunden haben, das hat so eine ganz zarte Slapstick-Komik auch, also weil so zwischen den Räumen dauernd gewechselt wird, und es wird dann nochmal getoppt dadurch, dass draußen dieses eigentlich kaputte Auto steht und der verwirrte ältere Mann, der eben auch, Sie haben das so schön gesagt, so beschädigt ist, versucht dieses Auto wieder zum Laufen zu bringen, plötzlich rattert dieses Auto so führerlos auf das Haus zu. Und man denkt sich so, oh Gott, was passiert jetzt? Und das sind alles so wunderbare Bilder eigentlich für so beschädigte Individuen, die versuchen, wieder Halt im Leben zu finden. Also sowohl mit diesen Räumen in den Häusern als auch mit dem Auto, das versucht wird, eben wieder in Gang zu bringen. Und das hat mich auch sehr, sehr beeindruckt an dem Buch.
Interessanterweise gibt es manchmal Bücher auf der SWR-Bestenliste, die auf merkwürdige Art und Weise miteinander kommunizieren. Jetzt bin ich mal gespannt, was Sie sagen werden, denn auch in diesem Roman, und die können sich ja nicht gekannt haben, und das sind wirklich ganz unterschiedliche Welten, aber auch in diesem Roman gibt es Kriegserfahrungen, die aufbrechen, und zwar bei Karl. Das ist ja ganz offensichtlich der beschädigte Vater des Neugeborenen. Und da habe ich mich schon gefragt, was verbindet diese beiden Bücher? Also auf der einen Seite Wesos und auf der anderen Seite Honeck. Herr Schröder, sehen Sie auch diese Verbindungslinien?
Ja, ich sehe diese Verbindungslinie vor allem auch in der Atmosphäre, aber auch in diesem Rückgriff auf den Krieg und diese Kriegserfahrung. Sie ist, es sei denn, ich habe das überlesen, ich glaube, es gibt nur einen einzigen Satz überhaupt zu diesem Karl. Also Karl ist ja der Aggressor sozusagen. Der hat sich nicht im Griff, der ist sehr launisch, der herrscht auch dann Horst den mal an. Dann ist er wieder sehr freundlich und sagt, komm Junge, ich zeig dir was und ich erkläre dir was und so. Und es gibt dann nur einmal einen Satz, dass jemand sagt, es ist der Krieg, er war im Krieg. Jetzt kann man sagen, das Buch ist 1953, 1954 erschienen, also kommt wahrscheinlich nur der Zweite Weltkrieg in Frage, in dem er gedient hat. Und das ist natürlich eine Parallele zu Honeck, wo es auch diese Rückbindungen gibt an bestimmte Verhaltensweisen, die ganz dezent eben an eine Realität angebunden sind, die diesen Roman oder die beide Bücher, finde ich, dann auch sehr erdet und die zum anderen auch Verhaltensweisen erklären, aber ohne jetzt so vulgär psychologisch zu werden, sondern eben innerhalb der Logik der Erzählung selbst. Also diese Parallele ist, glaube ich, ganz sicher da, und ich finde, sie ist in beiden Büchern, ist dieser Subtext sehr, sehr dezent und sehr plausibel ausgelegt.
Also, der Roman Frühlingsnacht von Taya Iwesos, in deutscher Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel, aus dem Gugolz Verlag, steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juni. Vielen Dank. Wir kommen zur Spitzenreiterin, zu Platz 1 und zu ganz was anderem, das kann ich schon mal sagen. Und zwar zum neuen Roman der US-amerikanischen Schriftstellerin Nell Zink. Sister Europe heißt der Roman im englischen Original und auch in der deutschen Fassung. Aus dem Rowohlt Verlag für die Übersetzung ist Tobias Schnettler verantwortlich. Jutta Persson, Es beginnt an einem, ich würde mal sagen, noch recht kühlen Frühlingstag. Rund um eine Literaturpreisverleihung in Berlin treffen ganz unterschiedliche Menschen aufeinander. Wer sind diese Leute und was beschäftigt sie?
Ja, das ist eine sehr schräge Berliner Mischung, die da zusammenkommt. Man muss vielleicht noch kurz sagen, es geht um einen arabischen Literaturpreis, der an einen arabischen Erzähler vergeben wird. Ein großer Teil des Publikums, könnte man sagen, ist klassisches Spesenrittertum. Die sind einfach nur da, weil es hinterher was Gutes zu essen gibt und weil ein Gourmet-Dinner angekündigt wird. Dann kommen aber
wie
diese...
Wie das halt so ist bei
Literatur. Wie das halt so ist. Es sind im Grunde 6 Personen und ein Autor, wobei der Autor nur eine Nebenrolle spielt, würde ich sagen. 6 Personen, die dann durch den Berliner Tiergarten mehr oder weniger wanken, um letztlich beim Burger King was essen zu gehen, weil dieses Gourmet-Dinner so enttäuschend war. Und da haben wir, die muss ich jetzt kurz ein bisschen ausführlicher charakterisieren, damit man weiß, mit wem man es zu tun hat. Also es geht um Nicole. Das ist eine 15-jährige Trans-Jugendliche, die gerade auf dem Berliner Straßenstrich ausprobiert hat, ob sie als Mädchen durchgeht. Ihren Vater namens Demian, das ist ein Kunst- und Architekturkritiker, der mal als pflegeleicht beschrieben wird, weil er eben nie was Negatives sagt und dadurch bei allen Architekten und Künstlern international sehr angesehen ist. Dann haben wir den arabischen Ölprinzen namens Radi, der in Schweizer Internaten aufgewachsen ist und eigentlich diesen Preis vergeben soll, weil seine Großmutter unabkömmlich ist. Das bedeutet aber, sie hatte einfach keine Lust, im Februar nach Berlin zu fliegen. Kann man auch verstehen. Dieser Radi soll also den Preis übergeben, will aber eigentlich ganz schnell weg in den Friedrichshain, weil es da eine homosexuelle Sexparty gibt, an der er teilnehmen möchte. Dazu kommt ein Amerikaner namens Toto, das ist ein Freund von Demian. Das ist so ein, könnte man sagen, so ein abgehangener Expat, der Berlin in den 80er Jahren ganz toll fand, weil es da so rau und ruppig zuging. Und jetzt hat er sich so eine neue Existenz erschaffen als Fanzine-Kleinverleger und verdient damit ganz gut. Der wiederum hat ein Date mit einer jungen Amerikanerin namens Avianca. Die haben sich über eine Dating-App kennengelernt. Bisher hat sie immer abgesagt. Sie hat die großartigsten Absagen der Welt parat, die man sich so vorstellen kann. Aber an diesem Abend taucht sie auf. Dann gibt es eine sehr edle Europäerin namens Livia. Also das ist eine Deutsche, aber sie ist so die unamerikanischste Figur vielleicht in dieser Gruppe. Die arbeitet als Gartenbauberaterin, also ist Spezialistin für englische und französische Gärten, lebt in einem modernistischen Glashaus, was dann noch eine wichtige Rolle spielen wird, hat einen Großpudel, der mal als saugfähiger Hund beschrieben wird, weil er so flauschig ist, aber gleichzeitig eben deshalb auch ein Problem darstellt, wenn es draußen regnet, weil er eben sich so schnell vollsaugt. Und dazu kommt dann noch so als clowneske und zunehmend aber bedrohliche und unheimliche Figur ein Undercover-Kripo-Beamter namens Klaus. Der ist nämlich hinter dieser Gruppe her, weil er diese Nicole auf dem Strich beobachtet hat und gedacht hat, er kann jetzt einen Pädo schnappen und kann dieses Transmädchen beschützen. Und deshalb folgt er dieser Gruppe und es stellt sich aber immer mehr raus, dass er doch eine sehr zweifelhafte Gesinnung hat. Also habe ich jetzt noch jemanden vergessen?
Nein.
Das war's.
Ich würde sagen, es gibt bestimmt noch 2, 3 Nebenfiguren, aber ich würde sagen, das ist fast ein Szenenapplaus wert. Einfach aus dem Kopf dieses Personal. Okay. So. Aber ich glaube, das macht auch einiges aus. Und das Erstaunliche ist, dass man über dieses Personal irgendwann auch gar nicht mehr so nachdenkt. Denn man hat die dann wirklich auch im Kopf. Und das werden wir auch in der Lesestelle gleich erleben. Also nach dieser Preisverleihung, wir haben es schon gehört, irren Nicole, Prinz Radi, Demian, Avianca und so weiter durch Berlin. Und die versammeln, also nachdem sie dann zwischendurch dann wirklich was gegessen haben, im besagten Fastfood-Restaurant, landen die dann alle in diesem merkwürdigen Glashaus, in dem Livia wohnt. Und damit wären wir wirklich bei der Lesestelle, die Antje Kall vorträgt. Bitte sehr.
Die Nazis setzte Radi an. Er wollte etwas Abfälliges sagen, verzichtete dann aber darauf und schrieb den Abend endgültig als eine auf fast teuflische Weise aus dem Ruder gelaufene Sache ab. Er stieg über das Gartentor hinweg. Avianca öffnete es, damit Nicole hindurchschwanken konnte. Sie gingen über den schmalen Pfad durch merkwürdige Lichteffekte hindurch, die sich durch die Lage des Hauses inmitten großer Apartmentkomplexe ergaben. Nutzlose Nachtlichter auf unbenutzten Balkonen warfen einen verwirrenden Schein auf bläulich-schwarze Fichten und die schillernd glänzenden, kohlenschwarzen Äste nasser, nackter, frierender Linden. Weißlicher Dunst aus fast unsichtbarem Regen malte Lichtkreise um jede der beleuchteten Klingeltafeln. Die dunkle Hecke um das Haus, die bei Tageslicht bloß blickdicht war, war im Zwielicht tief matt schwarz. Was die Überraschung oder den Schreck nur steigerte, als sie um die Ecke bogen, vorbei an der Nische, in der 4 Mülleimer standen, grau für Restmüll, blau für Papier, gelb für Kunststoff, grün für Kompost und die Vorhänge weit aufgezogen und Livia, Toto und Demian ins Gespräch vertieft vor sich sahen. Livia saß seitlich auf einer Reihe Barcelona-Sessel, die als Sofa nebeneinander gestellt waren, und kraulte mit der rechten Hand, Gedanken verloren, Fistis Ohren. Demian lag ihr gegenüber auf einer gestreiften Couch in Socken, gelb, und sprach mit ernster Miene. Toto, ebenfalls in Socken, lief auf und ab, unterbrach Demian und gestikulierte lebhaft. Livias Haltung war elegant und schön, während Demian nachdenklich und wehmütig wirkte. Toto erschien als der unsichere, aber geliebte Freund der beiden. Der Effekt auf die drei gerade eingetroffenen Besucher war unmittelbar. Jeder identifizierte sich auf seine Weise mit den Figuren, die ihnen auf der Bühne des Hauses präsentiert wurden. Nicole erkannte sich in Livia wieder, müde, glamourös, eindrucksvoll. Miss Flake fühlte sich zu Toto hingezogen, der ihr wie eine ältere männliche Version ihrer selbst vorkam, wie er durch das Haus stapfte und sich in etwas hineinsteigerte. Radi spürte, wie aus der Mitte seines Herzens ein Pfeil der erhofften Freundschaft auf Demian zusteuerte. Die Ruhe, die Demian durch die Fensterscheibe ausstrahlte, seine intelligenten Augen, sein Abwägen und Neuabwägen von Argumenten mit geneigtem Kopf. Das war der Look, den Radi anstrebte. Den eines weisen und wirkungslosen Gottes.
Antje Keil las aus Sister Europe, der neue Roman von Nell Zink, in der deutschen Fassung von Tobias Schnettler, erschienen im Rowohlt Verlag, steht auf Platz 1 der SWR-Bestenliste im Juni. Vielen Dank. Die Lesepassage ist nicht ganz so typisch, würde ich sagen, denn der Roman ist ja doch geprägt von sehr viel schnellen Dialogen. Aber man hat ja schon mitbekommen, worum es in diesem Buch geht, nämlich um Identitäten und Selbstbilder, die im Wandel sind. Und am Ende sitzen alle im sprichwörtlichen Glashaus. Nicole Steiner, im Mittelpunkt, wenn man überhaupt von einem Mittelpunkt sprechen kann, steht auf jeden Fall das unsichere Transmädchen Nicole. Das ist, und das muss man sagen, ein literarischer Balanceakt. Ist Nell Zink, Nicola Steiner, dieses Wagnis gelungen?
Ja, ich finde es interessant, dass Sie sagen, Nicole steht im Zentrum. Für mich ist das wirklich ein sehr ausgeglichenes Figurenkabinett der Berliner Kulturschickeria. Es erinnert ein bisschen an F. Scott Fitzgerald, nur ohne Glamour. Also was ihr sehr gut gelingt, wenn Sie danach fragen, was gelungen ist, ist der Zusammenschnitt aus allem. Die Dialoge, die sie zusammenbringt, die Figuren, die sie zeichnet. Sie macht eigentlich am Anfang so eine Great American Novel auf und zeigt jede Figur in einem Kapitel erstmal als sozusagen Figur, ja, das, was Sie wirklich bravourös zusammengefasst haben, Jutta Persson, wird dort auf mehreren zig Seiten, also auf eine sehr kunstvoll und auch amüsant ausgebreitet. Und deswegen, finde ich, sind die Figuren in dem Sinne sehr lebendig, sehr eigenwillig, auch ein bisschen überzeichnet, auch ein bisschen satirisch. Es ist wahnsinnig humorvoll. Wir haben jetzt immer die Übersetzer gelobt. Ich finde, Tobias Schnettler macht das auch ganz hervorragend, dass er diesen humorvollen, ironischen Ton von Nell Zink sehr gut transportiert. Es gibt beim Radio immer wieder mal den Tipp, man solle doch, während man spricht, lächeln, weil das Publikum am Gerät es hören würde, wenn man lächelt. Und ich habe bei Nell Zink den Eindruck gehabt, sie hat beim Schreiben die ganze Zeit mitgelächelt, weil man auch, wie Sie das vorhin erzählt haben, ich musste die ganze Zeit lächeln, während Sie die Figuren aufgezählt haben, weil es ist ein Schalk in all dem, was sie da schildert. Und dieser Schalk kommt auch bei den Debatten raus. Also bei der Wokeness-Debatte, bei der Maskulinitätsdebatte, bei überhaupt allen gesellschaftlichen Ambivalenzen, die da verhandelt werden. Sie nimmt die Debatte nicht allzu ernst, aber sie führt sie auch nicht richtig vor. Also sie macht sie nicht lächerlich. Aber sie
beschädigt
sie
die Figuren nicht.
Sie beschädigt die Figuren nicht und sie zeigt aber auch zum Beispiel bei Klaus, die Debatte findet ja immer aus der personalen Perspektive desjenigen statt, der sie gerade in irgendeiner Form erlebt. Und das kann man den Leuten ja trotzdem nicht abstreitig machen, dass sie so denken und leben. Und das macht Nell Zink natürlich ausgesprochen raffiniert, auch bei Nicole. Das Erleben von Nicole, dass sie während des Schlafes einfach merkt, sie ist ein Mann und darunter leidet, das ist ganz toll in kleinen Strichen gezeichnet und ich finde sehr glaubwürdig, ohne dass ich es beurteilen kann.
Mein Eindruck ist, Nell Zink thematisiert in diesem Roman alles, was sich möglicherweise ein deutscher Autor niemals trauen würde. Sie nimmt wirklich alle Fallstricke der öffentlichen Debatten und führt sie kunstvoll vor. Christoph Schröder, hat Ihnen dieses Diskurs- und Identitätstheater gefallen?
Ja, also es wäre ja völlig irrsinnig, die Brillanz dieses Romans und dieser Autorin zu bestreiten. Man muss vielleicht mal sagen, Nell Zink ist eine amerikanische Autorin, die aber seit 13 oder 14 Jahren in Brandenburg lebt. Also wenn man sich fragt, warum schreibt die überhaupt so einen Roman, die kennt das alles. Also das ist brillant und das ist auch das, was mich an diesem Roman so eingenommen hat, dass ich da ganz offensichtlich das Buch eines Menschen lese, der sich um überhaupt nichts schert. Ja, also der auch nichts zu verlieren hat, der ist das vollkommen egal, ob sie dafür aufgespießt wird oder nicht. Ich meine, da stehen Sätze drin. Also wenn ich nur einmal Klaus, der Polizist, der im Wedding groß geworden ist und der irgendwann den Satz sagt, er hat keine Angst vor den muslimischen Zuhältern, aber Angst vor den nigerianischen Studierenden mit Studienabschluss. Also jeder Satz ist eine Pointe, jeder Satz ist fein formuliert, die Figuren sind ganz kalkuliert überzeichnet. Ich möchte dennoch bei aller Bewunderung für diese Schärfe und für diese Beobachtungsgabe ganz dezent die Frage stellen, ob es nur mir so gegangen ist, so in etwa ab der Hälfte des Buches, dass ich genug davon hatte.
Ja, ich glaube, da kommen wir dann im Grunde genommen zu der Frage, bietet dieser Roman jenseits von diesem geistreichen Parodieren all dieser Debatten noch mehr?
Also tritt er nicht möglicherweise ein wenig auf der Stelle irgendwann?
Bietet er literarische oder vielleicht auch popkulturelle Tiefe? Ich glaube ja, das findet man in diesem Roman, wenn man nur genau liest. Wie sehen Sie das?
Okay. Also mir ging es nicht so. Also ich
lesen Sie genauer.
Ich hatte überhaupt gar nicht zu viel davon. Von mir aus hätte der ruhig noch länger sein können. Ich wollte die ganze Zeit schon anfügen, ja, es geht um Identitätsdebatten, es geht übrigens auch um Klimawandel und es geht um Climate Fiction. Also es gibt so ganz tolle Stränge von Fieber, von Überhitzung, von Überflutung und es kommt dann in allen möglichen Varianten wieder vor. Aber ich glaube, das ganz große Thema dieses tollen Romans ist das Erzählen, weil im Grunde diese Figuren, man kann sagen, die labern sehr viel. Also das ist oft so ein Partygespräch und dann bewegen die sich so eben durch das wilde Berlin, also wild in Anführungszeichen. Und gleichzeitig geht es aber schon auch immer darum, wie diese ganz großen Geschichten, die uns alle betreffen und berühren, also jetzt nicht nur der Klimawandel und die Identitätsfragen, sondern auch Fragen nach Selbstverortung, nach Zuneigung, Zugehörigkeit, das wird da alles mitverhandelt, und zwar zum einen auch über diesen anfangs erwähnten arabischen Autor, der den Preis bekommt. Also der triggert eigentlich oder der stößt so Nachdenken über das Thema Narration an oder über das Thema Erzählen. Und dann, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen wild oder übertrieben, es gibt da die ganze Zeit noch ein Gespräch über Architektur. Also es geht um diese Glashäuser, es geht um nomadisches Wohnen, es geht um Zelte. Und an einem bestimmten Punkt läuft dieses Gerede oder Gespräch über das Wohnen, kommt zusammen mit so, eigentlich mit so orientalischen Teppichen. Also der Teppich ist ein ganz wichtiger Bestandteil in diesem Buch. Und natürlich wird auch der Orientalismus wieder auf die Schippe genommen. Es verbindet sich aber eigentlich mit so einer Idee, dass man immer und immer weiter erzählt. Und das tun ja auch diese Figuren auf eine Art. Und deshalb hat mich das überhaupt nicht gelangweilt. Noch dazu ist es von Nell Sink dann auch so menschenfreundlich erzählt. Also nicht, ja, bis auf Klaus vielleicht, aber also ich würde sagen, es gibt eine Zuneigung zu diesen Figuren.
Nein, ja, also Entschuldigung, nein? Aber es gibt vielleicht eine Zuneigung, aber also es gibt vielleicht zu bestimmten Figuren eine Zuneigung. Das, was Sie auch gesagt haben, die Figuren werden nicht verraten, das stimmt. Also auch dieses Transmädchen in ihrer Transidentität wird vollkommen ernst genommen, das wird nicht vorgeführt. Aber Entschuldigung, alle anderen um sie herum und deren Gedanken im Hinblick auf das Transmädchen, also wenn das keine bösartige Satire ist, also ich meine, Damian ist doch keine positive Figur. Das
aber
ist doch
Toto nimmt sie ja sehr also ernst und so. Also da, klar, da geht es um dann die Beziehungen zwischen den einzelnen Figuren. Ich finde das noch interessant, was Sie gesagt haben, weil es zwei Dinge verbindet. In meinen Augen ist es auch interessanterweise, wie alle anderen Bücher, ein Text über Einsamkeit. Einsame Menschen, die suchen, ja, die Sehnsucht nach Zuwendung haben in irgendeiner Form, die ihren Platz im Leben suchen, immer noch. Und lustigerweise, diese ganze Clique, die da jetzt sozusagen in diesem Stillleben geschildert wurde in der Passage, die existiert ja nur, weil der Polizist sie die ganze Zeit beobachtet. Die gibt es ja sonst gar nicht richtig. Die leben so vor sich hin, das ist reine Kontingenz und das wird auch verhandelt. Das ist sozusagen überflüssiges Personal, wenn ich es mal zugespitzt formulieren sollte. Aber dadurch, dass jemand außen steht und sie immer wieder beobachtet und sozusagen in eine Form bringt, beginnen sie zu leben und beginnen sie zu existieren. Und die Fragen, ganz kurz, die Fragen, die Sie jetzt angesprochen haben, sind insofern interessant, weil das ist, glaube ich, eine große Gabe von Nell Sink, dass sie sozusagen so ganz, ich sage jetzt mal, Hochkultur mit popkulturellen Dingen zusammenbringt. Also sehr ernsthafte gesellschaftliche Debatten mit sehr, Stichwort Burger King unterlegt, ja. Also ein Riesenpudel, wo man an Thomas Mann denken muss. Und die Gruppe geht zu Burger King. Und dieses Spannungsfeld, finde ich, macht sie schon sehr, sehr gekonnt.
Und ich würde zum Abschluss ganz gerne noch auf den Titel wenigstens hinweisen. Sister Europe, da geht es sicherlich auch um Identitätsbilder und die Frage der Verschwesterung der Menschen. Aber Sister Europe ist auch einfach ein Popsong. Wir haben das vorhin gehört. Es gibt diese Verbindung zwischen Hochkultur und Popkultur. Es ist ein Song der Psychedelic Furs, Sister Europe, und in diesem Song gibt es die wunderbare Liedzeile Broken on a Ship of Fools. Sister Europe, der neue Roman von Nell Sink, den Tobias Schnettler ins Deutsche übertragen hat. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen und steht auf Platz 1 der SWR-Bestenliste im Juni. Und wenn ich am Anfang von der 50-jährigen Tradition der SWR-Bestenliste gesprochen habe, dann möchte ich das am Ende auch tun, aber mit einer anderen Nachricht. Wir sind uns unserer Geschichte, glaube ich, auch bewusst, wenn es mal traurig zugeht. Ein langjähriges Jurymitglied der SWR-Bestenliste, Sibylle Kramer, die Literaturkritikerin, ist im Alter von 84 in Berlin gestorben. Sibylle Kramer war jahrzehntelang Literaturkritikerin, unter anderem für die Zeit, für die Süddeutsche und den Berliner Tagesspiegel. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet auf unserer Homepage swrkultur.de. Und im gut sortierten Buchhandel gibt es die legendären und wichtigen und guten Bestenlisten-Flyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern. Aus der Jury der SWR-Bestenliste waren im Künstlerhaus Edenkoben zu Gast Jutta Persson, Nikola Steiner und Christoph Schröder. Aus den besprochenen Büchern haben Antje Keil und Johannes Wördemann gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.